Gut,
kommen,
ja,
wir,
kommen
zum
wir zum Journal, Journal Club, oder?
Wollen wir für Vermischtes ein Codewort machen?
Ja, können wir gerne. Künstliche Intelligenz.
Sehr gut.
Ja, gut. Dann fange ich an mit meiner Studie. Genau, und zwar ist es wieder eine intensivmedizinische Studie, wie man schwer erraten konnte. Und der Titel der Studie ist Efficacy of Targeting High Mean Arterial Pressure for All the Patients with Septic Shock, OptPress Multicenter Pragmatic Open Label Randomized Control Trial. Ist von Endo et al. Und erschien in Intensive Care Medicine im Mai 2025. Genau, und zwar geht es darum, dass das optimale Blutdruckziel septischer Patienten ja grundsätzlich einfach ein viel diskutiertes Thema ist. Und so ein MAP über 65 mm Hg ist so, denke ich, das gängigste Blutdruckziel, was man halt so mal für alle Patienten anwendet. Es gibt aber auch Studien, die nahelegen, dass ein höheres MAP-Ziel oder auch ein niedrigeres MAP-Ziel von Vorteil sein könnte. Insbesondere für PatientInnen mit Bluthochdruck in der Vorgeschichte wird häufig diskutiert, dass ein höheres MAP-Ziel von Vorteil sein kann, weil die Patienten so die Annahme einen höheren Blutdruck gewohnt sind und dann zum Beispiel die Organe, die halt blutdruckempfindlich sind, wie die Niere, besser perfundiert werden, wenn sie in Anführungsstrichen ihren gewohnten Blutdruck bekommen. Genau, das Problem von diesen Blutdruckstudien kann sein, dass durch das höhere MAP-Ziel halt eben auch mehr unerwünschte Wirkungen und Nebeneffekte der Katecholamine zum Tragen kommen. Und um dieses Problem zu umgehen, wurde in dieser Studie schon sehr früh zusätzlich Vasopressin eingesetzt. Genau, und ich finde, das ist grundsätzlich eine spannende Studie, erstens inhaltlich und zweitens aber eben auch, um etwas über Studien allgemein zu lernen und darüber, ob Studien immer generalisierbar und auf alle Patienten anwendbar sind oder eben nicht. Aber dazu kommen wir gleich. Einmal zu den Methoden dieser Studie. Es ist eine multizentrische, pragmatische, Open-Label, randomisiert kontrollierte Studie und sie wurde durchgeführt in 29 japanischen Krankenhäusern. Die PatientInnen wurden eingeschlossen, wenn sie über 65 Jahre alt waren und einen septischen Schock hatten und auf einer Intensivstation lagen. Der septische Schock wurde definiert anhand der Sepsis-3-Definition und die Menge an verabreichtem Volumen wurde zur Vermeidung einer Volumenüberladung den behandelnden ÄrztInnen überlassen und nach klinischen Parametern gesteuert. Also es gab keine Menge an Volumen, die verabreicht werden musste, bevor sie Katecholamine geben durften. Das finde ich relativ vernünftig. Genau, dann mussten die PatientInnen innerhalb der ersten 3 Stunden nach Beginn der Katecholamintherapie randomisiert werden, sonst wurden sie ausgeschlossen. Und es erfolgte dann eine stratifizierte Blockrandomisierung in 2 Gruppen. Die eine Gruppe war die Gruppe mit dem hohen Blutdruckziel von 80 bis 85 mm Hg und dann gab es eine Kontrollgruppe mit einem MAP-Ziel von 65 bis 70 mm Hg. Ein vorliegender Bluthochdruck wurde bei Patienten, die eben vorher einen bekannt diagnostizierten Bluthochdruck hatten oder die Blutdruckmedikamente in der Hausmedikation hatten, angenommen. Und aufgrund des pragmatischen Ansatzes und der Umsetzbarkeit waren die behandelnden ÄrztInnen nicht verblindet, die StatistikerInnen waren allerdings schon verblindet. In der Ziel-MAP wurde für die ersten 72 Stunden nach der Randomisierung angestrebt oder bis aufgrund der klinischen Verbesserung keine Vasopressoren mehr notwendig waren. Kam es zu Nebenwirkungen der Vasopressoren, dann wechselten die PatientInnen von der hohen MAP in die niedrige MAP-Gruppe. Und das MAP-Ziel nach diesen ersten 72 Stunden lag dann im Ermessen der behandelnden ÄrztInnen. Um die Nebenwirkungen der Katecholamine zu minimieren, wurde bei Noradrenalin-Dosen über 0,1 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute dann Vasopressin hinzugenommen. Das finde ich relativ wenig Noradrenalin, so nach dem, was ich halt so kenne aus den Häusern, wo ich bisher gearbeitet habe. Und das Vasopressin wurde bis zu einer Maximaldosis von 0,04 Units pro Minute gesteigert. Wurde das MAP-Ziel dann immer noch nicht erreicht, dann lag es im Ermessen des Behandlungsteams, das Noradrenalin weiter zu steigern oder Hydrocortison oder Dobutamin zu ergänzen. Der primäre Endpunkt der Studie war die 90-Tages-Mortalität aus allen Ursachen. Und der sekundäre Endpunkt war Mortalität aus allen Ursachen nach 28 Tagen, Mortalität durch Sepsis, Laktatclearance nach 24 Stunden, beatmungsfreie Tage, dialysefreie Tage und katecholaminfreie Tage und noch zahlreiche Sicherheitsendpunkte. Die Power Calculation ergab anhand von Daten aus anderen ähnlichen Studien, dass sie 836 PatientInnen gebraucht hätten, um einen Effekt nachzuweisen, falls der vorhanden ist. Kommen wir zu den Ergebnissen der Studie. Direkt vorneweg genommen haben die AutorInnen eine Interimsanalyse gerechnet, und zwar nach dem Einschluss von 518 PatientInnen. Und diese Interimsanalyse zeigte eine deutlich höhere Mortalität in der Gruppe mit dem hohen MAP-Ziel, sodass die Studie vorzeitig beendet wurde. Sie haben die Daten, die Sie bis dahin erhoben haben, dann dennoch ausgewertet. Und zwar wurden bis dahin 258 PatientInnen in die hohe MAP-Gruppe eingeschlossen und 260 PatientInnen in die niedrige MAP-Gruppe. Zwei PatientInnen wurden aufgrund von Registrierungsfehlern nachträglich ausgeschlossen. Das mediane Alter der PatientInnen war 78 Jahre. Und der Infektfokus war in 30,2% abdominell, in 26% ein Harnwegsinfekt und in 25% pulmonal. Die Baseline-Charakteristika waren zwischen beiden Gruppen sehr ähnlich und auch das verabreichte Volumen war ähnlich. Die Dauer der Vasopressingabe war in der Gruppe mit dem hohen MAP-Ziel 65 Stunden und in der Gruppe mit dem niedrigen MAP-Ziel 42 Stunden. Und bei zwei Patienten in der Gruppe mit dem hohen MAP-Ziel wurde das MAP-Ziel aufgrund von Nebenwirkungen geändert. Also die sind dann in die Gruppe mit dem niedrigen MAP-Ziel gewandert. Die Gruppe mit dem hohen MAP-Ziel erhielt innerhalb der ersten 72 Stunden 15,6 Milligramm Noradrenalin und 34 Einheiten Vasopressin. Und die Gruppe mit dem niedrigen MAP-Ziel erhielt 9,6 Milligramm Noradrenalin und 11,8 Units Vasopressin. Dann noch zum Primary Outcome. 90 Tage nach der Randomisierung waren 39,3% der PatientInnen in der Gruppe mit dem hohen Blutdruckziel verstorben und 28,6% der PatientInnen in der Kontrollgruppe. Das ist statistisch signifikant. Tod durch Sepsis innerhalb der ersten 90 Tage tat bei 30% in der Gruppe mit dem hohen Blutdruck und bei 17,8% in der Gruppe mit dem niedrigen Blutdruck auf. Auch das ist statistisch signifikant. Und es gab keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich Tod aus anderen Ursachen und auch keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich ischämischen Ereignissen. Es gab keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich der Dialyse- oder beatmungsfreien Tagen. Und alle Sicherheitsoutcomes traten in der Gruppe mit dem hohen MAP-Ziel häufiger auf, einschließlich Arrhythmien, Thromboembolien, Ischämien und Hämorrhagien, weshalb eben die Studie auch vorzeitig beendet wurde. Alles in allem kann man sagen, es konnte in dieser Studie kein klinischer Benefit des hohen MAP-Ziels gefunden werden, auch nicht in den Subgruppenanalysen und auch nicht bei den PatientInnen mit vorbekannter arterieller Hypertonie. Jetzt möchte ich einmal kurz darauf eingehen, warum ich diese Studie auch einfach aus, wie soll ich sagen, wissenschaftskritischen Gesichtspunkten spannend finde. Sie haben einige Dinge meiner Meinung nach sehr gut gemacht, und zwar haben Sie auf jeden Fall relevante Endpunkte gewählt. Also ich meine, 90-Tages-Mortalität aus allen Ursachen ist ein sehr, sehr patientenzentriertes Outcome, würde ich sagen. Sie hatten einen pragmatischen Ansatz. Das ist genau das, was wir jeden Tag auf unseren Intensivstationen tun. Sie hatten eine relevante Fragestellung und Sie hatten eine große Studie und haben eine Power Calculation gerechnet. Jetzt haben Sie halt vorher Ihre Studie frühzeitig beendet, aber grundsätzlich hätte man, so wie Sie das schreiben, wahrscheinlich, wenn es einen Effekt gegeben hätte, den auch gefunden. Und was man ihnen zugutehalten muss, sie haben Safety Outcomes gehabt, sie haben eine Interimsanalyse gerechnet und sie haben die Studie vorzeitig beendet. Es bleiben allerdings zahlreiche Fragen offen. Und zwar habe ich mich gefragt, wurde das MAP-Ziel möglicherweise nicht richtig gewählt? Vielleicht wäre ja zum Beispiel ein MAP von 70 oder 80 optimal. Vielleicht ist die Vasopressorstrategie nicht optimal. Vielleicht haben die PatientInnen eben sehr viel Vasopressin bekommen und dadurch Schaden genommen. Oder vielleicht wären andere Katecholamine besser gewesen. Genau, vielleicht sind 72 Stunden um eine der beiden MAP-Strategien zu verfolgen, zu kurz oder zu lang. Vielleicht sind die PatientInnen über 65 noch zu jung. Vielleicht ist Japan anders als Europa. Und vielleicht ist mehr Nachlast eben auch nicht gut für die kardiale Funktion älterer PatientInnen, die möglicherweise schon kardial vorerkrankt sind und möglicherweise auch eine septische Kardiomyopathie haben. Und dann habe ich mich noch gefragt, wie haben Sie Tod durch Sepsis genau definiert? War das schreiben Sie nämlich leider nicht, war das einfach, wenn jemand die DRG für Sepsis angekreuzt hat und dann ist der Patient verstorben? Oder haben Sie das genau auseinandergedröselt? Das konnte ich dem Paper leider nicht entnehmen. Alles in allem muss man sagen, für diese Kohorte hat es offensichtlich nicht funktioniert mit der höheren MAP-Strategie. Und was die AutorInnen auch schreiben und womit ich einverstanden bin, ist, dass die Lösung vermutlich eher im Moment ein individuellerer Ansatz ist, wo man das MAP-Ziel eben nach klinischen Parametern steuert, bei wachen Patienten zum Beispiel nach der Vigilanz, der Urin-Output, das Laktat, solche Dinge. Und dass man eben, wenn man merkt, die MAP-Strategie, die man gerade verfolgt, funktioniert für diesen individuellen Patienten nicht, dass man sie dann möglicherweise eben anpasst.
Ich finde, das ist sowas, was man über die Zeit auf einer Intensivstation ganz gut lernt. Was du sagst bei wachen Patienten, guck nicht auf den Blutdruck. Also wenn dein Patient mit einem 80er Blutdruck ist, dem es gut geht, der an die Bettkante mobilisierbar ist und der pinkelt, warum sollte der NOR kriegen? Also ja, also das ist einfach, oder eine schlafende Patientin, die mit einer 80er Systole weiterhin pinkelt und der es gut geht. Warum sollte man dann nur, weil der Wert 80 ist, Nord dran machen?
Ich muss dazu kurz eine Anekdote erzählen. Und zwar hatte ich eben diese Diskussion mit einer Pflegekraft in England, die partout einer jungen Patientin so in meinem Alter NOR geben wollte, weil sie nachts tief schlafend einen 55er MAP hatte. Und es war nachts um 3, ich hatte Nachtdienst und war so ein bisschen auf Krawall gebürstet und habe gesagt, hey, ich habe im Fall, glaube ich, gerade selber keinen höheren Blutdruck. Und dann haben wir meinen Blutdruck gemessen und ich hatte halt so einen 58er MAP. Ich habe grundsätzlich halt einfach einen sehr niedrigen Blutdruck. Und dieser Pflegekraft ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen und ich fand es einfach unfassbar lustig.
Ja, aber ich finde, da sind wir in der Gerätemedizin, also Anästhesie-Gerätemedizin, manchmal so ein bisschen entkoppelt. Voll. Und das ist auch immer wieder eine Diskussion, wenn ich dann morgens zur Visite auf Intensivstation komme, wo dann so, ja, und dann heute Nacht musste ich, also bei uns nicht NOR, sondern Atrenol dran machen. Ja, warum? Ja, der Blutdruck war so niedrig. Ja, und? Also.
Ja.
Ich bin da voll im Team deiner Assistentinnen. Wenn ich nachts einen Patienten mit so einer 55 Mitteldruck habe, ich fühle mich einfach schlecht. Also ich alles, was du sagst, ist vollkommen richtig. Aber ich bin außerhalb meiner Komfortzone, wenn die einen 55er MAP haben und ich denke mir so, gefällt mir nicht.
Ah, Quatsch. Nein, da muss man dickeres Fell. Also man muss halt die Outcome-Parameter messen. Also man muss halt gucken, also am leichtesten ja die Niere, finde ich. Ja.
Ja, und die Vigilanz. Also ich finde, die Vigilanz ist wirklich ein schöner Parameter. Ich mache das auch auf der Normalstation, habe ich das immer so gemacht, dass wenn die Pflege mich panisch anrief, ja, der Blutdruck ist so niedrig, war meine erste Frage immer, redet der Patient mit dir?
Ja, absolut.
Ja, sinnvolle Frage.
Ja, und Brustschmerzen und so. Bei beatmeten Patienten anderes Thema, ne? Also ja. Dominik.
Gut, aber die haben ja auch im Zweifel, wenn die jetzt nicht gerade im Auslassversuch sind, noch Narkose laufen. Und dann tun wir ja auch noch was, dass der Blutdruck niedriger wird. Bezüglich MAP möchte ich nur ganz kurz einen anmerken, weil das auch gefragt wurde von einem Kollegen, der die Acrinor-Studie gemacht hat mit Acrinor versus Noradrenalin. Und warum die zum Beispiel einen MAP von 90 gewählt haben, weil dann natürlich auch angemerkt wurde, ja, aber ein MAP von 90 ist ja super hoch. Und dann haben die das damit begründet, dass sie gesagt haben, okay, der typische Standardblutdruck ist 120-80. Das ist ein MAP von 93. Mhm. Ich will das jetzt damit gar nicht irgendwie diese Diskussion nochmal aufwerfen, sondern nur, wie manchmal solche Ziele im Zweifelsfall auch zustande kommen könnten.
Ja. Absolut. Übrigens, Acrinor Lieferengpass, zumindest bei uns. Wir haben keinen Acrinor mehr in der Klinik.
Macht nichts, haben wir nicht, ist zu teuer.
Ja, wir haben es und es ist einfach nicht mehr lieferbar. Also geht auch alles offensichtlich mit.
Habt ihr dann Ephedrin oder so?
Dominik nickt. Dominik hat Ephedrin. Wir machen es jetzt gerade mit Atrenol im Zweifel als Fässchen.
Ja.
Ja.
Am Ende muss man sagen, geht wahrscheinlich alles, wenn du damit Erfahrung hast und irgendwie weißt, wie es wirkt.
Ja, also geht definitiv alles. Also ich habe mit Ephedrin gearbeitet, ich habe mit Akrinor schon gearbeitet,
ja.
Mit Adrenolfäßchen. Das ist alles das Gleiche, man muss nur wissen, was man tut.
Mhm.
Ich habe sogar,
wie immer.
Ich habe sogar mit Arte-Beuteln jetzt gearbeitet, also Adrenol in 250er Nazel und dann zur Narkose mit tropfen lassen.
Dirty
und
auch
das, okay, das kenne ich aus dem Rettungsdienst, ja genau.
Aber auch das klappt super, solange allen bewusst ist, was da passiert. Mhm.
Aber Dominik, Epi ist ja wiederum
Nor-Epi.
Achso, Dirty Nor-Epi-Drip.
Okay. Aber auch das, ja. Also das funktioniert alles, es muss nur allen klar sein, was da gemacht wird. Also
ja.
Die im Team mitarbeiten. Und man muss die Fallstricke des jeweiligen Systems kennen. Es ist nicht falsch oder richtig.
Ich stelle mir gerade vor, ich fange nachts im Dienst an, Dirty Nor Epidrip anzuhängen. Ich glaube, da ist völlig Polen offen bei uns. Nee, also nein, natürlich nicht, weil kennen wir nicht und so. Aber ich habe einfach nur Gedankenexperiment. Ich schlage das vor. Ich glaube, da ist...
Auch das führt das schon nicht wild. Zu.
Und es gibt halt in der Klinik auch wenig Gründe, das zu machen. Also, ich meine, deine Anästhesiepflege zieht dir ja im 0, nix einen Perfusor auf.
Ja. Alles richtig.
Ich möchte, also ich mache das nicht mehr, weil das bei mir in der Klinik auch einfach nicht mehr etabliert ist. Aber ich möchte zumindest die Lanze dafür brechen und sagen, ich behaupte, es geht besser mit dem Tropfbeutel als mit dem Perfusor. Wenn du da ein Gefühl für hast und das kannst, dann kannst du das besser steuern als jeden Perfusor. Mit einer Arterienkurve. Hand am Drehregler und wenn du das regelmäßig machst, das ist genauer. Das ist natürlich, der Perfusor hat viele, viele Vorteile. Ich will das jetzt auch gar nicht toll reden. Ich sage nur, auch das hat seine Daseinsberechtigung und es wird manchmal so komplett verteufelt. Und das ist halt Scheuklappen. Also generell ist das Scheuklappen. Genauso wie sagen... Wie zu sagen, Küstennebel, also Propofol in den Ringer.
Gibt Küstennebel.
Ist. Also,
das nur als Schnaps.
Habt ihr noch nie gehört?
Das kann ich bisher nicht.
Ihr kennt keinen Küstennebel?
Klar.
Also zur Sedierung, Propofol in eine 500er Ringer und dann mittropfen lassen.
Geil.
Also.
Klingt wild.
Nein, ja, aber das funktioniert. Also das ist, natürlich gibt es einen Grund,
wenn
warum wir eine Anästhesie, Hypnose
okay.
von Volumentherapie eigentlich trennen. Also, aber
ich sag dir eins, unter dem Namen kriege ich das im Dienst durch. Das probieren wir.
Ja gut, also ich habe damit schon MRTs gemacht und das klappt. Ich sage nicht, dass das mein Mittel der Wahl ist, das würde ich jetzt auch niemandem raten, aber das geht.
Also. Es geht vieles. Kennt ihr den Satz, die Infusion muss laufen, sonst stirbt der Patient?
Ja.
Ist hier sehr beflügelt. Ist ein Zitat von Clemens Kill. Und in der Tat ist der Hintergrund dieses Satzes, der da, glaube ich, relativ unbedarft von dem Stern-TV war das damals, glaube ich, Team mit reingeschnitten wurde, ohne den Kontext zu kennen, dass in dieser Infusion auch Katecholamine drin waren. Und deswegen wurde das so gesagt. Und dann war aber natürlich dieser Satz irgendwann nur noch so ein herausgerissen von diesen Katecholaminen, so nach dem Motto, ja klar, wegen der Nazel-Infusion da. Na, was weiß ich, ob das Nazel war oder ionosteril oder sonst irgendwas, ne? Stirbt der Patient, ist klar, ne? Aber so viel zu, wie man dann im Internet oder irgendwo anders
zitiert wird,
hinterher dasteht oder zitiert wird. Ja, ja, ganz genau. Entschuldigung, dann musste ich kurz noch einwerfen.
Würde ich mit meiner Studie weitermachen, weil sie passt sehr gut in den Kontext. Weil jetzt reden wir nicht über einen MAP, sondern über konservative oder normale Sauerstofftherapie auf der Intensivstation. Also gleiches Setting. Frage ist nur, wollen wir lieber eine Sättigung von 90% haben oder wollen wir lieber eine Sättigung von größer 94% haben. Und das Ganze hat sich die Studie angeguckt, Conservative Oxygen Therapy in Mechanical Ventilated Critical Ill Adult Patients. Und ich bin kein unglaublich großer Fan des NHS, aber man muss einfach sagen, was dieses System an Studien machen kann, da können sich viele, viele andere Länder eine Scheibe von abschneiden. Also das ist einfach krass.
Können sie gut, ja.
das können sie richtig gut durch ihr System. Warum ist die Frage interessant? Wir haben schon mehrere Trials. Einen davon habe ich nämlich selbst vorgestellt, nämlich den Oxygen Trial. Es gibt aber auch noch Hot ICU, ICU Rocks, Pilot. Es gibt mehrere Trials, die halt immer hohe Sauerstoffsättigung gegen konservative vergleichen. Das Ganze auch in Meta-Analysen schon analysiert worden und mal wird ein kleiner Vorteil gefunden, meistens für die eher niedrigeren Sättigungen und mal wird kein Unterschied gefunden. Was haben die jetzt gemacht? Das ist ein pragmatischer Ansatz. Wir haben 97 Intensivstationen in England, Wales und Northern Ireland, also NHS halt. 97, das muss man sich mal vorstellen. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine deutsche Studie gelesen, wo 97 Intensivstationen daran teilgenommen haben. Pragmatischer Ansatz, randomisiert. Sie haben einfach 1:1 randomisiert. Ab ICU-Aufnahme zum frühestmöglichen Zeitpunkt schreiben Sie. Das kommt dann am Ende in der Kritik. Sie definieren nicht so richtig, wann der frühestmögliche Zeitpunkt zur Randomisierung war. Nicht verblindet und haben dann entweder gesagt, wir machen eine 90% Sättigung oder wir machen das normale Vorgehen, also eine Sättigung größer 94%. Population größer 18 Jahre, mindestens 12 Stunden mechanisch beatmet auf der Intensivstation und unter der mechanischen Beatmung FiO2 von mehr als 21%, weil wenn du eh nur mit 21% beatmet wirst, dann kannst du auch da von der Sättigung her nichts einstellen. Und sie haben in 3 Jahren, also 2021 bis 2024, es geschafft, 16.500 Patienten zu randomisieren.
Wow.
8.000 in die konservative, also über 8.000 in die konservative Gruppe und nahezu genauso viele in die normale Gruppe. Das ist halt mal ein echtes Brett. Das erinnert mich so ein bisschen an Paramedic 2 Trial. Hm. Also einfach krass, ja. Ja, genau. Dann Baseline-Charakteristiken sind gleich, 60% männlich, ungefähr ein Drittel hatte in beiden Gruppen Sepsis. Wenn man an die Zeit guckt, 6% Covid, passt halt ganz gut. Der mediane FiO2 war in beiden Gruppen so ungefähr bei 45%. Ja, Intervention, konservativ, habe ich gesagt. Wie haben sie das gemacht? Sie haben das tatsächlich nicht an den BGAs gemacht. Was ich fast ein bisschen schöner gefunden hätte, sie haben es an der Peripher, also an der SpO2-Sättigung gemacht und haben einfach die Grenzen dann auf 88 bis 92 gesetzt als Grenze. Kontrollgruppe war normales Vorgehen, definieren das nicht genau, aber sagen halt größer 94%. Alles andere Management, pragmatische Studie war gleich. Also das zeichnet eine pragmatische Studie aus, dass man einfach sagt, okay, wir ändern nur diesen einen Parameter, alles andere machen wir so, wie wir es immer haben. Primary Outcome, All-Cause Mortality nach 90 Tagen. Also das finde ich auch, genau wie Paula eben mit der MAP-Studie, ist einfach ein guter Parameter, weil es patientenorientiert ist. Es interessiert mich, ob ich in 90 Tagen noch lebe oder nicht. Genau. Secondary Outcomes, wie lange waren sie auf der Intensivstation, wie lange waren sie im Krankenhaus, Organunterstützung, also Dialyse und. Und Einjahresmortalität wurde tatsächlich auch betrachtet. Ja, und kommen wir zu den Ergebnissen. Und da kann ich es eine ganze Ecke kürzer machen als Paula. Es gab in keiner Subgruppe und im Primary Outcome irgendeinen Unterschied.
Schade.
Ja, also wir haben 90 Tagesmortalität, 35,4% in der konservativen Gruppe und 34,9% in der normalen Gruppe. Das ist halt nicht signifikant. Secondary Outcomes, ich will sie gar nicht alle durchgehen, es gab keinen Unterschied, nirgendwo. Es ist also scheinbar, wenn man diese Riesenpatientengruppe sieht, scheinbar relativ egal, ob wir eher 90 oder eher 94%. Aber auch egal hinsichtlich zur niedrigen Sättigung. Also wenn euch jemand erzählt, oh Gott, der hat nur eine 90er Sättigung, dann muss man auch nicht panisch werden, weil es scheint auch keine höheren Mortalität mit sich zu haben. Oder genau. Stärken, also allein die Größe ist eine riesige Stärke. Ich finde, das Primary Outcome ist gut gewählt und auch den pragmatischen Ansatz finde ich super. Schwächen, unverblindet ist immer eine Schwäche. Man muss es nennen, auch wenn ich nicht wüsste, wie man so eine Studie verblindet machen sollte.
Den Monitor ausmachen.
den Monitor ausmachen, ja.
Na, du könntest es insofern verblinden, wenn du die BGAs nimmst, so wie du es gesagt hast. Aber ich finde auch den Ansatz, die SpO2 zu nehmen, ist ja deutlich pragmatischer. Aber wenn ich mir überlege, wenn ich das immer an der BGA mache, in welchem Rhythmus mache ich das? Patient Blood Management und so. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass sie die SpO2 genommen haben und die zu verblinden, ja.
Ja. Und die einzige Kritik, die mir noch eingefallen ist, zusätzlich zu der Nichtverblindung, ist, dass die das in der Kalkulation haben sie es gerechnet auf einen Mortalitätsunterschied von 2,5%, den sie jetzt natürlich nicht erreicht haben, deswegen war es nicht signifikant. Das finde ich,
ganz schön,
also einerseits, das ist halt, da könnte man vielleicht noch ein bisschen, vielleicht würde uns auch ein 2%iger Mortalitätsvorteil reichen. Andererseits, die Ergebnisse zeigen ja nicht mal einen 1%igen. Also, wenn man sie jetzt so sieht mit den immer noch riesigen Gruppen. Also, ja.
Also, underpowered war sie wahrscheinlich nicht, die Studie.
Nee, nee. Kann man, also, oder der Effekt ist so gering, also wenn sie underpowered war, ist der Effekt so gering, dass man sich fragen muss,
ist ja relevant.
Ist das wirklich für uns relevant? Also, ja. Das war meine Studie für diesen Monat.
Das ist eine coole Studie.
Dann mache ich weiter. Okay, meine Studie ist dieses Mal nicht so praxisnah und ich habe mich nochmal mit Remi Marzulam beschäftigt. Das hatte Torben ja schon vor einer gewissen Zeit gemacht und hat sich die Frage gestellt, ob das so die Zukunft ist. Und dann war es eine Zeit lang ruhig und dann habe ich im BJA Open Access jetzt gefunden, dass die ein neues PKPD-Modell dafür gerechnet haben. Und dann dachte ich mir, das klingt spannend, damit beschäftige ich mich nochmal. Das hat der Herr Eleveld, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, in Groningen, Genf und Aachen gemacht. Und warum haben sie das gemacht? Die klinische Beobachtung war, dass ältere Menschen weniger Remimazolam brauchen für denselben Effekt wie jüngere. Das aktuelle PKPD, also Pharmakokinetik, Pharmakodynamik-Modell, hat das aber noch nicht berücksichtigt. So, kleiner Exkurs in die Pharmakokinetik, jetzt wird es ein bisschen nerdig. Was macht der Körper mit dem Medikament? Das ist so das typische Latme-Schema, Liberation, Absorption, Distribution bzw. Verteilung, Metabolisierung und Exkretion. Und dann haben wir die Pharmakodynamik, was macht das Medikament mit dem Körper? Da geht es um Rezeptortypen, Rezeptorinteraktionen, Dosis, Wirkungsbeziehungen. So, nochmal ein kleines Update. Was ist Remimazolam? Das ist ein ultrakurzwirksames Benzodiazepin. Das ist chemisch ähnlich modifiziert wie das Remifentanyl, daher auch die Namensgebung. Falls euch der Markenname mal unterkommt, das ist Byfavo oder Bifavo oder wie auch immer man das ausspricht. Und wie funktioniert das Ganze? Es wird über die Carboxylesterase 1 metabolisiert. Oder wie wir immer so schön sagen, die unspezifischen Esterasen, die ubiquitär vorhanden sind, aber vorrangig in der Leber primiert werden. Ganz spannend, mittlerweile in Deutschland bzw. in der EU zugelassen für prozedurale Sedierung und Allgemeinanästhesie, aber stand aus dem Paper September 24 noch nicht am Markt verfügbar. Ich habe es mal gegoogelt, ob ich es kaufen kann. Könnte ich, müsste ich aber aus den USA importieren und ist halt teuer. Ich werde euch jetzt natürlich dieses Modell an sich ersparen, das ist dann, glaube ich, ein bisschen zu krass, aber so ein bisschen über die Methoden können wir reden. Bevor wir das Ganze machen, müssen wir einmal auf dem Schirm haben, dass sämtliche Daten dieser Studie durch den Hersteller zur Verfügung gestellt wird. Das ist bei Medikamentenzulassungsstudien in der Regel immer so. Das geht heutzutage nicht anders, aber man sollte es einfach mal wissen. Insgesamt haben sie 933 PatientInnen in 20 Studien zu Rate gezogen. Die waren zwischen 6 und 93 Jahren alt und haben zwischen 21 und 171 Kilo gewogen. Und aufgrund der PatientInnen-Daten, die hinterlegt wurden, konnten sie folgende Zustände berücksichtigen. Alter, Geschlecht, zusätzliche Opioid-Applikationen, hepatische bzw. renale Dysfunktion. Sie hatten auch ein paar ECMO-Patienten drin und IntensivpatientInnen. Genau. Was man sagen muss, der Großteil der Daten ist erst 2-3 Minuten nach Applikation vorhanden. Das heißt, es geht vorrangig um die nicht um die Einleitungsphase, sondern eher um die Aufrechterhaltung. Wobei sie trotzdem genug Daten hatten, um dieses Einleitungsmodell auch noch ein bisschen zu modifizieren. So, wie haben sie das Ganze gemessen? Mit dem sogenannten MOAAS-Score. Das ist der Modified Observer's Assessment of Alertness and Sedation Scale. Kannte ich gar nicht. Nimmt man wohl eher für Studienzwecke und ist ursprünglich mal Amidazolam validiert worden. Und die Narkosetiefe haben sie mit dem Biss gemessen und haben gesagt, die adäquate Narkosetiefe ist 50. Finde ich, ist ein pragmatischer Ansatz. Genau, wir gehen das kurz einmal durch. Das ist ziemlich einfach, die Skala. 5 ist reagiert auf den eigenen Namen im normalen Ton. 4 ist reagiert verzögert auf den eigenen Namen. Und so bricht sich das runter bis auf die 0, wo man dann gar nicht mehr auf den Namen reagiert, sondern nur noch auf einen schmerzhaften Trapeziusreiz. Was ist rausgekommen? Genaue Modelle entnehmt ihr bitte der Studie. Das führt jetzt hier zu weit. Am Ende wissen wir, Frauen brauchen mehr als Männer. Junge weibliche Kinder brauchen am meisten. Die brauchen ungefähr 0,4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht zur Narkoseeinleitung. Und alte männliche Erwachsene brauchen nur noch 0,2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei der Sedierung ist das ähnlich. Also wir haben immer die jungen weiblichen Kinder, die am meisten brauchen, und die alten männlichen Erwachsenen, die am wenigsten brauchen. Und so verhält sich das dann.
Das ist schön formuliert.
Ja. Von 0,12 bis 0,08 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bei der Aufrechterhaltung der Narkose sind wir bei 2,3 bis 0,7. Und bei der Aufrechterhaltung der Sedierung sind wir bei 0,8 bis 0,3. Wie ihr also mitbekommen habt, das ist ein relativ breites Kontinuum, allerdings auch mit guten Überschneidungen. Das heißt also, wir müssen wirklich sinnvoll überlegen, was wollen wir und wie viel brauchen unsere PatientInnen. Genau. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit unserem Propofol, dann ist es ja in der Regel so, dass je länger wir das laufen lassen, desto geringer muss dann irgendwann die Dosis sein, weil drittes Kompartiment, wir müssen das dann ein bisschen reduzieren. Das ist tatsächlich beim Remimazolam anders. Je länger das läuft, desto höher müssen wir die Dosis wählen. Und die Opioide, die gleichzeitig laufen, senken die Remimazolam-Clearance um ungefähr 13%. Genau.
Klingt so ein bisschen wie Tachyphylaxie, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Aber
beziehungsweise,
weiß ich jetzt nicht.
Ja gut, Tachyphylaxie vielleicht ein bisschen viel, aber Gewöhnung, ja, keine Ahnung, vielleicht können die Esterasen so schnell exprimiert werden, warum auch immer. Jetzt ist es leider so, dass sie die Daten für die ECMO-Patienten und für die Intensivpatientinnen nicht anwenden konnten, weil das Modell, was sie da ausgerechnet haben, leider nicht darauf zugetroffen hat. Was empfehlen also die AutorInnen? Die empfehlen, Überraschung, Überraschung, bei ECMO und Intensivpatientinnen Titration to Effect. Also wir geben ein bisschen was, gucken, was passiert, und danach geben wir ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Genau. Was sind die Limitationen der Studie? Der erste Punkt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich als Kritik empfinde oder ob das vielleicht doch ganz gut ist. Aber die Studie bezieht sich auf das reale Körpergewicht. Die Körperhöhe als Prädiktor für das idealisierte Körpergewicht war halt nicht verfügbar. Aber irgendwie ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir das echte Gewicht nehmen und das anhand des echten Modells rechnen können, weil das gar nicht so relevant ist, was so im dritten Kompartiment versagt. Genau, leider reichen die Daten eben nicht aus, um ein Remimazolam-Opioid-Modell zu erstellen, obwohl sie sich das erhofft hatten. Die Studie wurde zum großen Teil durch den Hersteller finanziert. Und die StudienautorInnen, die nicht beim Hersteller angestellt wurden, haben in letzter Zeit ordentlich Zuwendungen von mehreren Pharmafirmen erhalten, unter anderem das vom Hersteller von Remimazolam. Ja, schwierig. Andererseits, wenn ich mir so überlege, wie laufen heutzutage Medikamentenzulassungsstudien, wie läuft das mit den Unis? Ich glaube nicht, dass es noch großartig anders geht, aber cool finde ich es auch nicht.
Doch, es geht anders.
Was habe ich mitgenommen? Ich habe unheimlich Bock, Remimazolam zu verwenden. Ich will endlich mal gucken, wie das funktioniert. Und wenn ich sehe, dass sie da dran rumrechnen, wir dachten ja immer so ein bisschen, vielleicht kommt das doch nicht. Ich bin jetzt wieder ganz optimistisch, wenn es auch schon zugelassen ist, dass es vielleicht am Markt verfügbar ist. Ich bin mal gespannt, ob wir in 10, 15 Jahren Propofol noch nehmen oder ob sich das komplett erledigt hat.
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich 2021, glaube ich, diesen Artikel zu Remimazolam geschrieben habe irgendwie. Und das ist ja ewig her schon. Irgendwie glaube ich das nicht so richtig, zumindest nicht so lange Propofol noch relativ günstig ist und Remimazolam nicht. Wenn dann vielleicht eher, wenn da eine Auflösung des Patents ist, dann kann ich mir eher vorstellen, dass das, also wie du sagst, in irgendwie, was weiß ich, wie viele Jahren so ein Patent halt geht. Ich glaube, das sind sogar 20 Jahre. Außer auf Medikamente, die irgendwie einen Nutzen, wie zum Beispiel HIV-Medikamente oder so, da kann es früher zugelassen werden, auch dass andere das machen. Aber ja, ich bin gespannt.
Und auch Gegenargument gegen, also weil du 10 bis 15 Jahre als Zeitraum genannt hast, da muss ich ehrlich sagen, ich meine, Propofol wurde in den 90ern entwickelt und ich habe 2014 mit Anästhesie angefangen, jetzt im Rettungsdienst noch früher, aber 2014 mit Anästhesie und habe noch Thiopental-Einleitungen gemacht. Innerhalb von 10 bis 15 Jahren wird Propofol nicht runterfliegen. Also dafür ist es viel zu etabliert, dass wir vielleicht Remimazolam in 10 bis 15 Jahren benutzen. Das
zusätzlich
kann ich mir gut vorstellen, dass es Propofol ersetzt. Die Zeitspannen sind viel, viel länger. Also das muss man, also da bin ich mir sehr sicher, dass wenn es die 90, also wenn in 25 Jahren hat es nicht geschafft, Thiopental zu verdrängen, das Propofol, dafür hat es jetzt ja fast 35 Jahre gebraucht. Also ich würde sagen, ich habe es jetzt seit 5 Jahren nicht mehr im Kreißsaal. Vorher hatte ich es noch zumindest im Kreißsaal aufgezogen.
Wir haben es immer noch im Kreißsaal.
Ja, also wir haben es vor 4 oder 5 Jahren aus dem Kreißsaal rausgeschmissen. Wir haben gesagt, wir machen alles mit Propofol.
Es gibt nur eine Sache, die ich beim Remimazolam noch spannend finde, und zwar weniger die Indikation, wofür es eigentlich gedacht ist, sondern wenn man darüber nachdenkt, dass das ja ein Benzodiazepin ist, könnte man ja auch noch über so Sachen wie Krampfanfall oder so nachdenken, wofür es, glaube ich, überhaupt nicht getestet wurde. Aber ich meine, da ist ja häufig das Problem, dass du den Krampf durchbrechen willst und dann aber eigentlich nicht willst, dass dein Patient ewig pennt danach. Also keine Ahnung, ob das funktioniert, aber das wäre zumindest mal ein Einsatzbereich, wo ich mir so ein ultra kurzwirksames Benzo ganz gut vorstellen könnte und was man vielleicht mal testen sollte.
Ja, aber da hast du natürlich die Prophylaxe vergeben, die Krampfprophylaxe. Aber klar.
Gut.
Ja, gut.
Ja. Nach dieser spannenden Arbeit beenden wir unseren Journal Club. Und ja, wie ist das Codewort für den Journal Club?
Oh Gott, das war unvorbereitet. Outcome.
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 Okay.